Liebe deutsche Basketballfans, es ist ein neues Zeitalter angebrochen. Der deutsche Basketball ist sexy.
Deutschland ist Europameister!
Dieses Team, dieses Schicksalsteam.
Ich krieg direkt Gänsehaut. Ja, so.
Es ist wieder diese Zeit des Jahres gekommen. Es ist die schönste Zeit, es ist die schlimmste Zeit. Es ist A Tale of Two Podcasts für mich. Award Season in der Euroleague, in der NBA. Ich liebe es, über Awards zu sprechen. Ich liebe die Vorbereitung darauf, ist gleichzeitig höllisch. Es war auch heute wieder so, obwohl Per Günther eine sehr, sehr gute Idee hatte. Denn mein ursprünglicher Instinkt war der klassische. Wir sagen einfach, wir machen alle Awards durch und dann gucken wir mal, wie es so läuft. Aber Per, du wolltest eine andere Art von Diskurs haben heute. Und deswegen beschäftigen wir uns nicht mit allen Awards, sondern wir beschäftigen uns in dieser Folge heute mit dem Titel des MVPs, bezogen natürlich auf die aktuelle Saison in der Euroleague und auch in der NBA. Aber mit noch etwas mehr Kontext dahinter. Möchtest du kurz deine Gedanken erläutern, bevor wir diese Folge beginnen?
Ich kann es versuchen, Basti. Fakt ist, wir haben es uns nicht leicht gemacht, denn es ist so viel Basketball mit College und Svetislav Prisic hat Karriereende und Finale, Euroleague steht vor der Tür und NBA spitzt sich zu und es gibt Performances. Und ich habe leider vorgeschlagen, ich würde gern einmal über philosophisch in ein Thema eintauchen, wo ich mir nicht mal hundertprozentig sicher bin, was genau meine Frage und was genau meine Faszination daran ist, sondern sogar das ist vage und manchmal schwierig auszudrücken. Und wahrscheinlich wird es daraus hinauflaufen, dass wir einfach stammeln über Basketballphilosophie. Ich habe viele Fragen. Wir werden nicht unbedingt weiter sein hinterher, aber ich möchte mich trotzdem nicht verschließen. Wir waren Company Men, wir haben viel für die Oberen getan. Und jetzt ist es mal wieder Zeit für uns, zumindest mal in so einem 20-25-minütigen Fenster einfach sich dem hinzugeben. Also, übergeordnet hieß es folgendes. Was passiert hier? Wir haben mit Victor Wembanyama einen jungen Forschungsspieler erlebt, der quasi sich selber nochmal in Lothar Matthäus-Manier in die MVP-Diskussion hineingehoben hat. Und das kam deshalb aus dem Nichts, da wir. Also es war eigentlich ein Two-Man-Race für 8 Monate. Es war entweder Nikola Jokic, die ersten 5 Monate waren es Jokic oder Shai Gilgeous-Alexander. Und dann war irgendwann klar, okay, es ist nur noch Shai Gilgeous-Alexander, weil auch von den Spielen her, es wird wahrscheinlich nicht Jokic sein und auch die Denver Nuggets hatten einen kleinen Vorlauf. Und wenn man überlegt, dass es ein langes Rennen geht, wo man quasi immer wieder Wasserstandsmeldungen hat, wirkt es erstmal seltsam, dass dann ein Spieler quasi nochmal in die Diskussion geworfen wird, den wir quasi nie unter den ersten 2, 3, 4 oder 5 wahrscheinlich hatten in den ersten 6 Monaten. So, und dann, ich glaube, da gilt es alles Mögliche zu besprechen, weil dann hat Draymond Green sich eingeschaltet und da ist es das erste Mal für mich interessant geworden, auch wenn wir alles andere, wenn man ja mal und so besprechen können, der gesagt hat, endlich. Ich hasse und ich liebe es daran. Es hat so lange gedauert, bis wir bei diesem MVP Award auch realisieren, dass 50% des Awards oder beziehungsweise auch des Spiels Defense ist. Und das ist eine Aussage, über die ich schon in meinem Leben viel nachgedacht habe und viele hypothetische Szenarien in meinem Kopf abgespielt habe und die ich gerne mit dir besprechen würde. Sind 50% des Spieles Verteidigung? Sind es individuell oder sind es als Mannschaft? Ist es überhaupt faktisch? Spielt erstmal, also wenn wir ganz dumm anfangen würden und einfach faktisch, spielen Spieler oder spielt eine Mannschaft genauso 50% Verteidigung in einem Spiel? Das ist schon mal nicht korrekt, würde ich sagen.
Ich finde diese Aussage, es ist so eine Aussage, auf die man gerne reinfällt, wenn man sich mit diesem Thema nicht tiefer beschäftigt. Defensive hat natürlich einen extrem hohen Wert und individuelle Defensive ist etwas, was interessant ist, insofern als dass es nur wenige Spieler gibt auf der Welt, die einen so großen individuellen Einfluss auf die Defensive haben, dass er tatsächlich spürbar ist. Wohingegen ich sagen würde, dass es eine große Anzahl an, also keine endlose Anzahl, aber eine größere Anzahl an Spielern gibt, die einen so großen offensiven Einfluss haben, dass sich das Spiel dadurch nachhaltig verändert. Nun sprechen wir in diesem spezifischen Fall über jemanden in Victor Wembanyama, der tatsächlich einer dieser 3-4 Spieler auf der Welt ist, die einen individuell so großen defensiven Einfluss haben, dass es für mich das Spiel auf ähnliche Art und Weise verändert wie herausragende Offensive. Ich glaube aber generell, und ich glaube auch, das ist schon etwas, was du anschiebst damit, ist das, was du entgegengestellt der klassischen Weisheit, Defense wins Championships, ist es eben nicht so. Ich würde sagen, dass die Offensive sehr viel mehr darüber bestimmt, auf dem allerhöchsten Level, was wirklich die Unterschiedsspieler sind. Also, du kannst als jemand, der defensiv agiert, hast du natürlich einen klaren Passivitätsnachteil. Ne? Also wir haben das in der Vergangenheit auch schon gesehen, dass Teams zum Beispiel versucht haben, ihren besten Offensivspieler, bewacht von einem sehr guten Verteidiger, Kawhi Leonard als Beispiel, dann in die Ecke zu stellen und zu sagen, okay, wir halten Kawhi Leonard raus aus diesem Play, egal was passiert, der ist zugewiesen für James Harden oder was auch immer das Matchup damals war. Und der Rest spielt 4-4 Offensive. Du bist also als Defensivspieler sehr viel mehr abhängiger von dem, was der Gegner macht und bist reaktiv. Und was Reaktives kann fast nicht den gleichen Wert haben wie was Aktives, wo du selber Entscheidungen triffst. Mit Ausnahmen. Und ich finde, Victor Wembanyama ist so eine Ausnahme in dem Fall. Ist die Ausnahme groß genug, um diesen Gap zu schließen? Das ist was wir diskutieren können. Aber wir wollen, bevor wir da in individuelle Namen reingeben, vielleicht noch bei dieser Philosophie bleiben, weil ein zweiter großer Faktor für was genau macht denn ein MVP ist ja immer diese fehlende Definitorik, die ja mit Absicht auch fehlt, ne, damit man sich Jahr für Jahr zurechtlegen kann. Und für mich gibt's zwei Kernunterscheidungen. Es gibt zwei Kernkategorien. Bist du ein Floor-Raiser oder ein Ceiling-Raiser? Also nimmst du ein gutes Team und machst es mit deiner Art zu spielen zu einem überragenden Team? Oder nimmst du ein schlechtes Team und machst es mit deiner Art zu spielen zu einem kompetitiven Team? Und was davon ist mehr wertvoll? Und da würde ich deine Gedanken gerne dazu hören.
Also jetzt haben wir quasi zwei Themen auf. Wir haben einmal Thema auf, was könnte im Zweifel das Verhältnis sein der Wertigkeit von individueller, also ein Spieler von einer gewissen defensiven Stärke im Verhältnis zu einem Spieler mit einer offensiven Stärke. Ich würde versuchen, einmal da zu bleiben. Du hast schon dieses alte Defense Wins Championships. Halten wir immer noch für allgemeinhin gültig. Also, wenn wir uns die NBA-Situation anschauen, dann sehen wir, letztes Jahr hat OKC gewonnen. Womit haben sie gewonnen? Sie waren mit Abstand die beste Verteidigung der Liga. Wir gehen davon aus, dass sie dieses Jahr gewinnen. Und wenn wir davon, wahrscheinlich die erste Antwort, warum gehen wir davon aus, dass sie dieses Jahr die Meisterschaft gewinnen, ist nicht Shai Gilgeous-Alexander, sondern ist deren Verteidigung. Oder es ist zumindest...
Shai Gilgeous-Alexander, das ist eine Kombination in dem Fall, weil Shai Gilgeous-Alexander auf seiner Position einer der besseren Verteidiger der Liga ist, plus dieser unaufhaltsame Scorer, den du in den Playoffs.
Ja, ich glaube trotzdem, wenn du an so eine Maschine angeschlossen wärst, die so quasi, die einfach Reaktionen messen könnte sofort, also was dein Unterbewusstsein sagen würde, ist: Was ist der große Vorteil von OKC? Warum sind sie die beste Mannschaft der Liga? Würdest du sofort Richtung Defensive gehen und Richtung Cason Wallace und Caruso, und dein Gehirn würde nicht sofort zu Shai gehen. Ich glaube auch, weil der Unterschied zwischen Shai und einem Nikola Jokic oder sonst wem, Luka Doncic, nicht so groß ist, sondern du weißt, mit was Shai im Zweifel kommt. Wenn ich mir jetzt in der Euroleague angucke, wer hat letztes Jahr die Liga gewonnen, ist es Jacek Kivicius mit Fenerbahce, die beste Verteidigung hatten, die in der Final Four die Leute ausgecoacht haben. Das heißt, es ist immer noch so, dass die Defense am Ende für mich als Team, also die Team-Defense gewinnt Championships und die individuelle Offense gewinnt im Zweifel auch Championships. Und das ist, glaube ich, so diese Diskrepanz. Also wenn ich in meinem Gehirn dann immer versuche, ein Theorem aufzumachen und zu sagen, du hast vier Handballer oder vier so in so einem NBA Live früher im Editor, hast du einfach vier keine Ahnung, weiße, 2 Meter groß und alle so 70 in jeder Kategorie. So, sie können Wurf 70, Verteidigung 70, Sprungkraft 70, so alles gleich. Und du gibst der einen Mannschaft den besten Verteidiger der Welt und der anderen Mannschaft den besten Offensivspieler gewählt, dann gewinnt auf jeden Fall die beste Offensive, der beste Offensivspieler. Hundertprozentig. So. Mhm. Ich glaube sogar der 50-beste Offensivspieler würde gewinnen. Also ich weiß nicht, ob wir jetzt mal einen, hast du einen Spieler für mich, der, wer ist der 50-beste Offensivspieler und ein richtig schlechter Verteidiger?
Oh, 50-beste
oder so, sagen wir mal so, wer ist ein guter NBA-Scorer, aber also Cam Thomas.
Mhm, ja, okay. Würdest Cam du den Thomas, als guten NBA-Scorer?
Ja, yeah, okay. Aber, okay, ja, okay. Okay, jetzt willst dann folg mir mal hier hin. Du hast auf der einen Seite hast du Cam Thomas, der ein Gunner ist, der dir aber im Zweifel 45 machen kann. Und der ist jetzt ausgestattet mit 4 Mitspielern, die einfach genau, die sind einfach genau so einfach generische Average-Menschen, so gesichtslose Basketballspieler. Mhm. Sie spielen, und Cam Thomas, ich würde mal versuchen zu übersetzen, ist so der 50-beste Scorer und vielleicht der 400-beste Verteidiger. Mhm. Das ist nicht, also das ist, wenn du das jetzt so zusammenrechnen würdest, nicht besonders gut. Und auf der Gegenseite ist Rudy Gobert. Und er ist der vielleicht 3rd-beste Verteidiger der Liga und der 200-beste Offensivspieler. Wer gewinnt? Ich glaube, dass Cam Thomas, ich glaube, wenn die 10-mal spielen, glaube ich, dass Cam Thomas Mannschaft 7-mal gewinnt.
Ja, das ist interessant. In diesem extrem spezifischen Matchup würde ich sagen, tendiere ich zu Rudy Gobert, weil ich nicht erwarte, dass Cam Thomas den Ball abspielt und weil dann die Offensive natürlich sehr predictable wird. Ich glaube, wenn du einen anderen Spielertypen wählst, der ein bisschen mehr dazu bereit ist, für andere Leute leichte Offense zu kreieren, dann wird es schon ein bisschen schwerer. Eben genau.
Ja, ich glaube, ich meine eher so auch, also Gobert müsste dann mit seinen limitierten Offensivaktionen alle mögliche Offense kreieren, darf aber verteidigen. Und Cam Thomas müsste mit seinem sehr limitierten Defensivskills immer unterwegs sein, könnte aber vorne alles kreieren, jeden Wurf kreieren. Dann glaube ich tatsächlich, dass Cam Thomas in dem Szenario gewinnen würde. Wenn wir das zum Beispiel jetzt auf die MVP-Wahl ummünzen würden. Kurioserweise ist jetzt, wer ist der beste Offensivspieler der Liga, würdest du sagen?
Nikola Jokic. Nikola Jokic und Shai Gilgeous-Alexander sehr gut, sehr nah beisammen.
Und wer ist der dritte? Ist Luka der drittbeste dann? Luka ist der drittbeste. Okay. Ja, Basti, auf kuriose Weise haben wir jetzt eine MVP-Konversation, in der Luka Doncic nicht gewinnen wird, aber er ist drin als, sagen wir mal, erst bis 4th-bester Scorer und 430th-bester Verteidiger der Liga. So. Das Äquivalent dazu, also, und da finde ich, glaube ich, schon, der Wert, also ich weiß nicht, ob das das korrekte Verhältnis ist oder ob das dann schon in der Richtung ist, wo ich denke, das ist zu sehr in eine Richtung gekippt. So. Also ich würde gerne rausfinden, wenn du 2 Spieler vergleichst individuell und der eine ist ein überragender Verteidiger und der andere ist ein so wann haben die den gleichen Wert für mich als Manager, als Trainer, als was auch immer, als Voter für einen Award. Es ist ein außerirdischer Verteidiger, der dann mit einem guten oder mit einem sehr, sehr guten Scorer quasi auf Augenhöhe sein kann. Nächste Frage, wie gut müsste Wembanyama scoren, um für dich ein MVP zu sein? So. Würde das reichen, was er jetzt macht, beispielsweise für eine gesamte Saison?
Ich finde tatsächlich, dass es nicht so weit weg ist. Ne? Also ich finde auch, Luka Doncic ist ein MVP-Kandidat. Es gibt für mich ein Quartett an Spielern, die in diesem MVP-Kandidaten-Pool legitim besprochen werden können, ohne sich lächerlich zu machen. Und das sind Victor Wembanyama, Luka Doncic, Shai Gilgeous-Alexander und Nikola Jokic.
Wie viel beste Verteidiger glaubst du, ist Luka Doncic in der NBA? Ich weiß, er hat Stocks, ich weiß, er hat krasse Hände, ich weiß, wenn er will, kann er clever, so, aber so einfach
genau. Das ist der Luka Doncic. Ich glaube, deswegen auch hat Luka Doncic in der ersten Saisonhälfte keine Rolle gespielt in irgendwelchen MVP-Konversationen, auch weil der Teamerfolg, das ist auch ein interessanter Faktor, auf den wir gleich noch kommen können, aber weil man Luka Doncic angemerkt hat, dass er nicht mit dem, also locked in spielt, dass er nicht voll da ist, dass er nicht defensiv da ist. Er hat defensiv, für mich ist er kein negativer Verteidiger, wenn er versucht, zu verteidigen, zu spielen. Für mich ist er ein Middle of the Road, also dann in dem Fall 250. bester Verteidiger oder sowas, wenn er möchte. Wenn er nicht möchte, ist er natürlich katastrophal. Dann ist er irgendwo zwischen
250 und 450. Ja, und er kann genau, in der er kann trotzdem in der MVP-Konversation sein. Obwohl er nicht mal der beste Scorer der Liga ist.
Ja.
Das ist schon, das ist doch eine Erkenntnis, die, da muss man ja erstmal quasi drüber nach. Also, wenn du gerade sagst, Offense und Defense wertig ist gar nicht so voneinander weg. Also, der 450. Offensivspieler, wie gut müsste der verteidigen können, dass er überhaupt nur ansatzweise erwähnt werden würde als, als NBA-Spieler? So.
Ja.
Tony Allen damals war eine Zeit lang der beste Perimeterverteidiger, konnte nicht scoren, der konnte nicht mehr spielen. So. Der hat nicht mal mehr in den Playoffs, war der nicht mal mehr spielbar.
Ich glaube, es gibt am defensiven Ende so eine Schwelle, so einen Grenzpunkt, der überschritten werden muss, für wie wertvoll bist du in der Defensive, bis du auf einem ähnlichen Level ankommst, wie das, was du mit auch der 10. oder 11. oder 12. besten Offense kreieren kannst. Das ist ein bisschen convoluted, dieser Punkt. Aber ich habe tatsächlich mal nachgeguckt. Ich habe es tatsächlich mal nachgeschaut. Aus den letzten 15 Jahren MVP-Voting. Dieses MVP-Voting ist natürlich immer mit ein bisschen Vorsicht zu genießen, weil es gibt individuelle Agendas. Aber ich habe immer den Eindruck, diese Media-Members, die für Awards wie MVP voten in der NBA, sind recht zuverlässig im Vergleich zu was bei anderen oder was zum Beispiel auch in der Euroleague passiert im Voting. Das heißt, wir bekommen zumindest eine Art von Bild. Wie viele Spieler, die primär Defensivspieler sind und offensiv vielleicht nicht den gleichen Wert mitbringen, waren in den letzten 15 Jahren im MVP-Voting in den Top 10. Es ist eine kurze Liste. Die Liste besteht aus zweimal Rudy Gobert, er war zweimal Zehnter. Ben Simmons, der war einmal Nummer 10. Dann haben wir Draymond Green, 15-16, Siebter in der 73-Siege-Saison. Dann haben wir in derselben Saison Marc Gasol auf Rang 8, Kawhi Leonard auf Platz 10, damals Kawhi Leonard noch der eher limitierte Offensivspieler mit 16 Punkten im Schnitt. Und dann die beiden interessantesten Fälle, Joakim Noah, 13-14, Vierter in MVP-Voting als reiner Defensivspieler.
Ah, reiner ist und nicht korrekt. Das ist als Offensiv, wie viele Sixers hatte er da? So, das war so...
Ja. Okay, aber du kannst ihn aus meiner Sicht, du kannst jetzt keine Offensive um ihn herum aufbauen. Er ist natürlich ein nicer, sekundärer Passgeber, was aber ja auch die Grundvoraussetzung ist. Ne? Also entweder musst du ein Rimfinisher sein wie Rudy Gobert oder du musst irgendeine Art von Short-Roll-Playmaking haben, so wie Draymond Green, weil ansonsten bist du nicht spielbar. Du bist, wenn du keine offensive Qualität hast, die dem entspricht, dann bist du nicht spielbar. Und die letzten beiden, oder der letzte Name auf dieser Liste ist natürlich Dwight Howard. 2011 und 2012 hintereinander. Dwight Howard, natürlich auch jemand, der durch sein Rim-Finishing gewisse offensive Werte aufgelegt hat, aber für mich schon primär jemand ist, der deine Defensive im Alleingang von mittelgut bis auf extrem gut hebt in diesen Jahren, in dieser Zeit. Das heißt, wir haben so ein bisschen Präzedenzfälle dafür, welche Art von Spielertypen hier weit oben abschneiden können. Und es läuft für mich immer wieder auf das Gleiche hinaus, nämlich, dass dein Impact als Verteidiger einer sein muss, der völlig das überschreitet, was dein Impact als Offensivspieler sein muss, um einmal, zweimal, dreimal in den Top 5 in MVP-Voting zu landen. Für mich ist Jalen Brunson, ich bitte um Entschuldigung, aber Jalen Brunson ist für mich ein sehr mehr mondäner Offensivspieler im Kontext dieser MVP-Kandidaten. Ne? Also es ist ein überragender Offensivspieler. Aber wenn man ihn jetzt mit anderen MVP-Kandidaten vergleicht, ist er nicht herausragend. Während Dwight Howard einer der besten Verteidiger aller Zeiten ist. Ein Mann, der dir alleine deine komplette Defensive umbaut. Das ist notwendig, damit du in denselben Sphären landest. Und so aber ist plus, Victor Wembanyama.
Er macht noch 22 Steine. Also Dwight Howard macht noch... Genau. Und noch 4 uns offensiv bei uns und macht noch 22 Punkte plus diese astronomische Defensivleistung. Weil wenn es nur die Defensivleistung ist von ihm, dann findet er nicht statt in dieser, in der Geschichte.
Mhm. Ja, genau. Also du brauchst auf jeden Fall immer die offensive Komponente dazu. Die Frage ist jetzt, brauchst du diese offensive Komponente dazu, weil Menschen Zahlen gerne mögen? Oder weil es wirklich etwas Fundamentales an deiner Art und Weise zu spielen macht? Also gibt es Spieler, die defensiv so impactful sind, dass selbst wenn da auf dem Spielberichtsbogen 4 Punkte, 10 Rebounds, 2 Blocks stehen würden, so einen Wert für eine Mannschaft haben, dass sie MVP-Kandidaten sein müssten, aber sie sind's nicht. Ich habe versucht, drüber nachzudenken und so wirklich fällt einem keiner ein. Aber die Frage ist, ist da das Narrativ bereits so tief drin, dass man das Gefühl hat, naja, also du kannst jemanden, der jetzt 10 Punkte im Schnitt auflegt, da ernsthaft in die Richtung der MVP-Trophäe werfen. Also ein Beispiel aus dem letzten Jahr zum Beispiel ist ein Evan Mobley. Ne? Ein Evan Mobley, wir haben öfter über ihn schon gesprochen und seine offensiven Limitierungen, wobei er natürlich auch ein sehr viel vielseitiger Offensivspieler ist, als man das jetzt vielleicht für den Fall meinen würde. Er war auch in Rang 10 in MVP-Voting letzte Saison. Das bedeutet dann, er hat einen Vote bekommen. Also deswegen sage ich immer, das muss man so ein bisschen mit Vorsicht genießen. Aber er ist mit Sicherheit kein überdurchschnittlich guter Scorer in der Offensive. Und er ist kein überdurchschnittlich guter Spieler, was das Kreieren von Vorteilen für seine Mitspieler angeht. Er ist kein super Playmaker und schafft es im Prinzip rein mit seiner Defensive in diese Top 10. Sollten wir das anders bewerten, ist meine Frage. Ist ein Evan Mobley sehr viel wertvoller als das, was wir ihm hier unterstellen? Oder stimmt das schon so, dass er dann letztendlich damit schon mal in die Nähe dieses Gesprächs rücken darf, aber auch kein Stück weiter?
Hier ist meine Antwort. Ich weiß es einfach nicht. Um da nochmal zu erweitern, was du gesagt hast. Den Steve Nash Case gibt es nicht auf der defensiven Seite quasi. Also du hast Steve Nash mit zweimal MVP, macht einmal 15 und 11 und ist ein horrender Verteidiger. Aber die Geschichte war, Steve Nash ist ein einzigartiger Spieler, der genau als einziger das Skillset hat, diese 7 seconds or less Phoenix Suns offensiv das zu zu dirigieren, anzuführen, sich in dieses Auto zu setzen und das zu steuern. Er ist der Einzige, der das kann. Und zum Beispiel hast du das nicht, also wir haben nicht diese Geschichte, okay, jetzt ist ein Gobert und wir haben eine Monster-Verteidigung, die nur auf einen Spieler quasi beruht und ohne ihn kollabiert diese Verteidigung quasi. Auch wenn das, also zumindest kriegt das nicht genug Dampf auf diese Geschichte oder es würde nicht so wahrgenommen werden am Ende des Tages. Beispielsweise war ich, und ich bin ja jetzt jemand, der sagt, Offense hat individuelle Offense hat deutlich mehr Wert als defensive, oder haben wir gerade gefühlt so ein Stück weit festgestellt, oder in dem Voting, MVP-Voting, erkenne ich das so. Aber den eindrucksvollsten, also beispielsweise in der Euroleague, den wertvollsten Spieler, den ich je gesehen habe, war Eddie Tavares in der Serie gegen Partizan. Da saß ich in der Halle und dachte, eine Mannschaft hat einen Spieler, der hier gar nicht hingehört, der alles verändert, der so viel besser, der so viel entscheidet, der so einfach essentiell ist für das, was hier auf dem Spielfeld passiert. Jeder Angriff von Partizan ist anders, weil er auf dem Feld ist. Dass ich jetzt wieder denke, okay, wieso findet das nicht öfter Gehör in der MVP-Wahl? Glaubst du, wenn Victor Wembanyamas Offensivspiel die Entwicklung hier aufhören würde? Es ist so 30% Dreier, 22 Punkte, hat noch, es fehlt so ein bisschen Go-To-Moves, es fehlen so ein, zwei Geschichten, aber die Defensive bleibt so. Glaubst du, er würde mal MVP werden?
Ja. Ja, definitiv. Ich finde, er ist Stand jetzt ein MVP-Kandidat. Er ist unter den Vieren, die es verdient haben.
Aber glaubst du, er würde sie gewinnen? Glaubst du, er würde es gewinnen einfach? So mit 20, 22 Punkten im Schnitt.
Ich glaube, wenn wir so rauszoomen und ein anderes Jahr wählen würden, wenn wir uns 10 Jahre in die Vergangenheit katapultieren könnten mit dem, was Victor Wembanyama jetzt macht, dann wäre er der unangefochtene MVP der Liga. Und wir erleben jetzt gerade zwei oder wenn man Victor Wembanyama schon dazu rechnen möchte, 3, oder wenn man Luka Doncic auch noch dazu rechnen möchte, wobei die erste Saisonhälfte von Luka Doncic sehr mondän war. Aus meiner Sicht. 4 Spieler, die auf einem historischen Level performen, was so Heliozentrismus angeht, wie es noch nie da gewesen ist. Wir hatten James Harden, der MVP geworden ist, mit großem Heliozentrismus, mit viel der Offensive, die auf ihn konzentriert war, aber nicht annähernd mit dieser Effizienz von einem Shai Gilgeous-Alexander oder einem Nikola Jokic. Und wir hatten noch nie einen so heliozentrischen Verteidiger in der NBA wie Victor Wembanyama, mit Ausnahme vielleicht von Bill Russell. Selbst Kevin Garnett ist nicht dieses schwarze Loch an Defensive gewesen, was Victor Wembanyama ist. Wir haben also eine Ausnahmesituation aus meiner Sicht an der Spitze dieser MVP-Leiter. Wir hatten selten in der Vergangenheit 4 Spieler, und wenn man jetzt überlegt, dass Giannis Antetokounmpo ja theoretisch auch noch so ein Spieler ist, der auf diesem Überlevel performt. Das Talentlevel an der Spitze der Liga ist so groß für den Moment, dass ich das Gefühl habe, das wird nicht für immer so bleiben. Und notwendigerweise wird dann jemand wie Victor Wembanyama, der eine längere Zeit noch vor sich hat in der Liga, wenn das Level ist, damit eine MVP gewinnen. Und das ist ein MVP-Level. Also alle Zahlen schreien dich an. Es ist MVP-Level, was er spielt in dieser Saison. Ist es ganz interessant. Ich habe mal die MVPs der vergangenen Jahre verglichen mit Einnummermetriken. Einnummermetriken sind immer so ein bisschen schwer. Das ist sowas wie PER oder in der Euroleague dieses fürchterliche PIR, was einem gar nichts sagt. Es gibt eine One-Number-Metric, die ziemlich anerkannt ist, die ziemlich respektiert ist. Das ist Darko, das ist gemacht von einem Analysten, die so ein ziemlich gute Auskunft darüber gibt, was ist denn dein Gesamtimpact? Das ist auch kumulativ, das heißt, das zieht auch mit in Betracht, wie viele Spiele hast du gemacht. Und ich habe die letzten 8 MVPs mal verglichen in der NBA mit ihrem Darko-Impact. Und alle diese MVPs, mit einer Ausnahme, nämlich Russell Westbrook, sind in der Top 10 Darko gewesen. Mindestens in der Top 10, meistens in der Top 5. Victor Wembanyama ist seine dritte Saison jetzt schon in den Top 4. Seine Rookie-Saison war schon in den Top 4 in dieser Impact-Metrik. Jetzt ist er die Nummer 1 oder die Nummer 2. Es ist entweder er oder Jokic auf Nummer 1 und Nummer 2. Das heißt, der Gesamtimpact, und da ist nicht nur die Defensive, weil die Offensive ist auch da. Die Offensive ist da. Wenn man all das bereinigt, so ein bisschen über per 75 geht und nicht auf die reine Spielzeit oder die reinen Counting Stats, dann ist er der 5. beste Scorer in der Liga. Er ist 5. in Scoring, er ist klar 1. in Defensiv-Rebounds, er ist klar 1. in Blocks, er ist klar 1. in allen Impact-Metriken und ist, wie gesagt, eigentlich nur limitiert durch seine Spielzeit, weil er zwischenzeitlich von der Bank kam in dieser Saison. Und glaube ich, vom Eye-Test, ne? Ich glaube, der Eye-Test ist ganz entscheidend, weil man bei ihm noch nicht das Gefühl hat, dass er eine Offensive auf die gleiche Art und Weise dominiert, wie ein Nikola Jokic, wie ein Luka Doncic, wie ein Shai Gilgeous-Alexander. Aber alle Zahlen sagen eigentlich was anderes.
Okay, ja, mega spannend. Die 29 Minuten, die er pro Spiel spielt, ist das für dich jetzt nur in der MVP-Kontext hinderlich, weil du sagst, du hast weniger Output, du bist vielleicht weniger langlebig, weniger durable, man hat mehr Angst um deine Gesundheit, deswegen kann man dich nicht mehr spielen lassen oder lässt man dich nicht mehr spielen? Oder bist du eher derjenige, der jetzt quasi dann schon auch mit hochrechnet und sagt, die Effizienz, die er hat in den wenigen Minuten, wenn man das hochrechnet, die Offensive ist dann da? So.
Ich glaube, dass es sehr stark kontextabhängig ist. In dem Fall, wenn man die San Antonio Spurs sieht und die stehen bei 57 und 18 und gewinnen die meisten ihrer Spiele mit Beginn des dritten Viertels mit 15 plus, ist es nicht notwendig. Dann ist es nicht der Fehler des Spielers, dass er nicht mehr spielt, weil die Spiele schon früher entschieden ist, sind. Genauso wenig Shai Gilgeous-Alexander hat für die erste Saisonhälfte, glaube ich, 5-mal in dem vierten Viertel gespielt, weil es nicht notwendig war. Wie kann man das jemals jemandem vorhalten, dass es sein Fehler ist, dass er weniger rohen Output hat? Und Shai Gilgeous-Alexander hat ja selbst in diesen Minuten extrem hohen rohen Output. Nur weil er oft nicht benötigt wird, weil sie Spiele so schnell gewinnen mit ihm. Und so genauso ist es bei Victor Wembanyama ja auch. Ne? Also das beste On-Off-Verhältnis der Liga gehört Victor Wembanyama. Das Team ist so absurd gut in der Defensive und gut genug in der Offense mit ihm, um die beste Mannschaft und die besten Lineups der Liga zu stellen mit ihm auf dem Parkett. Also die weniger Minuten bei ihm jetzt in diesem spezifischen Fall hatten natürlich schon auch damit zu tun, dass er diese Verletzung hatte und dann von der Bank kam. Ich glaube aber auch, wenn er jetzt unverletzt über die gesamte Saison 29 Minuten im Schnitt spielen würde und das Team steht bei 57 und 18, könnte ich ihm das nicht vorhalten, als das ist sein Fehler.
Ja, ich wollte dir jetzt eigentlich ein Video noch vorspielen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das hinbekomme.
Okay, es kommt jetzt gleich.
Nach der Antwort, Johnson was voted the league's MVP this year. You were the runner-up. You have any quarrel with the vote?
No, not at all. I think that both of us had good years, but sometimes you have to question what is the credentials for the MVP. No one really knows.
Yeah. What would you say they are?
How valuable you are to your team and to the league itself, and what you do to contribute to both of them.
Could a case be made for Michael Jordan then being the MVP?
Good case. For both, actually.
Let's define exactly what you did. Yeah, I mean, 37 points per game. You took 28 shots a game.
Also, wer es nicht gehört hat,
ja, die definitorische
Komponente. Michael Jordan auch als sehr jung. Ja. Ich glaube, ja, wir haben auch, glaube ich, Jordan in seinem dritten Jahr, also genau wie Victor Wembanyama, der sich einschaltet und sagt, er ist Zweiter geworden, hat 37 im Schnitt gemacht. Magic Johnson hat der MVP gewonnen. Und genauso wie, also Victor Wembanyama macht quasi seinen Case über die Defense und Jordan macht den wildesten Case, den ich je gehört habe, über es besteht 50% aus, was hast du für deine Mannschaft gemacht und was hast du für die Liga gemacht. Mhm. Er sagt einfach, wahrscheinlich hat, also ich nehme an, Jordan ist der große Star natürlich in der Zeit, die TV-Ratings gehen endlich wieder nach oben, so die ganze Liga, keine Ahnung, Schuhe, alles mögliche, es gibt wahrscheinlich damals Metriken, die einfach sagen, okay, die NBA boomt, Michael Jordan hat was bewegt und Michael Jordan sitzt einfach schon erstmal 1988 da oder 87 und sagt, keiner weiß genau, was jetzt eigentlich den MVP ausmacht. Und es ist gefühlt fast forward, sind wir immer noch nicht uns sehr sicher, also 2026, was genau den MVP ausmacht. Und er will sie finessen, er will uns ausdribbeln, indem er sagt, man sollte auch beobachten, was der Spieler für die Liga macht. Und das sollte einfließen in den Entscheid. Mhm. Gefällt dir das? Findest du Jersey Sales und generell Aufmerksamkeit auf die Liga sollte auch den MVP ausmachen?
Ja, da ist ja jetzt wieder die nächste definitorische Frage. Was genau heißt, was für die Liga machen? Also ist Steph Curry wichtiger als LeBron James, weil die Art und Weise, wie er Basketball spielt, sehr viel mehr junge Leute beeinflusst. Natürlich auch deswegen, weil die meisten jungen Leute nicht 2,3 Meter groß sind und 125 Kilo pro Muskelmasse haben, sondern weil die meisten Leute klein sind und gern werfen würden. Ist er deswegen wertvoller? Also da kommen wir jetzt so ein bisschen in definitorische Kategorien, mit denen ich mich nicht wohlfühle, weil ich sie nicht bewerten kann, so wirklich. Das ist nicht gesagt, dass ich das andere akkurat bewerten kann, aber ich würde gerne beim Basketball bleiben und den Impact auf den Erfolg deines Teams in Anführungszeichen, wenn das überhaupt die richtige Kategorie dafür ist, weil das ist für mich die das ist für mich das Entscheidende. Und da ist jetzt die große Frage, ist der MVP derjenige, der deiner Mannschaft die beste Chance gibt, einen Titel zu gewinnen? Ist der MVP derjenige, der deiner Mannschaft am ehesten dazu hilft, mehr Regular Season Wins zu holen, als sie normalerweise holen würde? Ist der MVP jemand, der im Schnitt seine Mitspieler um so und so viel besser macht? Was ist wirklich wertvoll von all dem?
Für mich muss tatsächlich die Meisterschaft eine entfernte, der Ausgang der Meisterschaft eine entfernte Rolle in dem Case haben, tatsächlich. Also der Unterschied zwischen, also bist du verantwortlich dafür, ob du, deine Mannschaft würde eigentlich ohne dich 17. werden in der BBL, aber sie wird mit dir 11. Das ist eine große Errungenschaft, aber du kannst trotzdem nicht der wertvollste Spieler, in meinem Kopf, der wertvollste Spieler werden, weil nichts ist wertvoll, nichts ist wirklich wertvoll, wenn es nicht zumindest mit der Chance auf eine Meisterschaft oder auf einen Titel zu tun hat. Und deswegen ist es zwangsläufig so, es ist nicht in Stein gemeißelt Top 6, es ist nicht in Top 7, ich meine, Ulm ist vom 7. Platz Meister geworden, aber es ist so, ohne dich geht im Zweifel das, oder mit dir besteht die Chance, dass ich wirklich, was am Ende Zählbares bei der Saison rauskommt, verändert hat. Und du bist mit dafür, also das ist irgendwie da drin. Es ist so viel Gebrabbel heute, es ist geil. Genau so muss es sein. Einfach halbe Sätze, unvollendete Sätze, ist aber, genau perfekt. Aber das muss es, also es muss was grob mit der Mannschaft zu tun haben.
Ja, genau das scheinen auch die meisten Voter für MVP so mitbestimmt zu haben. Ich habe mal so drüber geskimmt, ich habe mich für immer verloren in diesen Statistiken, und es gibt leider auch keine besonders gute und smoothe Art, das für europäischen Basketball aufzubereiten. Aber aus den letzten Euroleague-Saisons, ich bin jetzt mal zurückgegangen bis 2018, 2019, gab es keinen MVP-Sieger, der nicht aus den drei Top-Teams kam. Immer unter den ersten drei Seeds. Das heißt, hier scheint die Maßgabe ganz klar zu sein: bestes Team, bester Spieler. Ich glaube, dass das in der Euroleague auch, um ehrlich zu sein, damit zusammenhängt, dass sich die Wählenden nicht sonderlich oft damit beschäftigen, was genau wir hier wählen. Das ist auch meine klare Meinung. Auf der Gegenseite in der NBA erleben wir etwas mehr Diversität. Allein dadurch, dass wir schon zwei Conferences haben, hast du notwendigerweise öfter mal nicht den Spieler aus einer Mannschaft mit einem Top-3-Record. Aber so richtig weit unten in den Standings gab es eigentlich in den letzten 15 Jahren nur zweimal als Beispiele. Und das waren Nikola Jokic, interessanterweise, 2021-22 als Sixth Seed im Westen. Und in der Saison 2016-2017 Russell Westbrook als MVP für die Oklahoma City Thunder, auch die damals Sixth Seed. Und das ist interessant, weil diese zwei MVPs sehr stark mit einem Narrativ verknüpft waren, nämlich das Narrativ von Nikola Jokic, der ohne Jamal Murray spielen musste. Murray das ganze Jahr über verletzt mit einem Kreuzbandriss. Und Russell Westbrook natürlich der Betrogene, der Verlassene von Kevin Durant, der dieses Team über Wasser hält in seiner Abwesenheit. Beide übrigens schon vor den Playoffs ohne Aussicht irgendwas zu holen in diesen Playoffs. Also da war bei beiden klar, diese Mannschaft wird chancenlos sein, gegen wen auch immer sie spielt, in der ersten Runde. Und interessant dabei finde ich, dass Jokic statistisch auf jeden Fall einen Case hatte, der beste Spieler der Liga zu sein. Russell Westbrook überhaupt keinen in dieser Saison. Also die Statistik für Russell Westbrook waren flashy, ein Triple-Double im Schnitt. Die ganzen Impact-Metriken und so sahen alle nicht sonderlich gut aus. Aber das scheint die Ausnahme zu sein. Also das heißt, die meisten Voter setzen eine gewisse Art des Teamerfolgs voraus für einen MVP. Es gab übrigens nur zwei, das ist ein kleiner Fun-Fact an der Seite, zwei MVPs in der NBA-Geschichte mit einem Losing-Record. Kareem Abdul-Jabbar und Bob Pettit. Beide mal MVP geworden, obwohl sie ihre Mannschaften unter 500 waren. Also dieser Teamerfolg und dieser Teamerfolg, der dann ja auch projiziert wird auf die Postseason, ist ein klarer Faktor. Wobei für mich auch da wieder die Frage aufkommt, wie fair ist das? Also gerade wenn wir so Records angucken in der Euroleague und wie nah die beisammen sind, in dieser Saison ist es ja eine Katastrophe, es ist ja ein Chaos, jedes Team hat die gleiche Anzahl an Siegen. Ist Žalgiris Kaunas auf Platz 6 jetzt zum Beispiel so viel weniger einen MVP-Kandidaten wert als Real Madrid auf Platz 3, nur weil die 2 Siege mehr haben? Sollten wir diese Unterscheidung wirklich vornehmen?
Für mich ist das wahrscheinlich wirklich die Schnittgrenze, der Cut-Off sozusagen. Bei mir, weil es auch der Jump aus den Play-Ins raus ist nochmal wie so ein greifbarer, objektiver Wert. Also Žalgiris Kaunas sind sie 7. Wahrscheinlich bizarrerweise sogar. Sagen wir, es ist der gleiche Record und sie haben nur einen direkten Vergleich und sie sind jetzt am Ende, statt 6. werden sie 7. Macht das für mich einen Unterschied, weil sie dann im Play-In sind. Und es ist dann die große Geschichte, hat San Francisco sie direkt in die Playoffs geführt. Hat nichts mit dem, was er auf dem Feld getan hat, zu tun. Mhm. Keine einzige Sekunde ist anders gewesen oder nicht, aber auf dem Papier steht am Ende, ist einfach das, was hast du getan? Also ist vielleicht so ein bisschen auch der Elevator-Pitch. Also der, was kannst du, was er gemacht hat, in 30 Sekunden beschreiben? Ich kann einfach sagen, San Francisco führt diese limitierte Mannschaft und ist quasi Teil des Turnarounds von einer rein defensiven Mannschaft zu einem offensiven Powerhouse mitverantwortlich als eine der Stützen und führt sie in die Playoffs. Das ist sein Case. Genauso wie der Elijah Bryan Case war, ist Micic Horrorsaison, Unruhe ohne Ende, Kriegszustände, Drama zwischen Fans und Trainer oder Trainer und israelische Minutenverteilung. Erste Saison und sie sind aktuell 5. und erst gefühlt die einzige Stütze, die den Laden zusammenhält. Die 4 Spiele ohne ihn haben sie alle grausam verloren. Und das ist für mein einfaches Gehirn, der Elevator-Pitch, das ist eine wertvolle Leistung. Sie hat sie in die Playoffs geführt.
Okay, ich gebe dir mal 2 Profile nebeneinander und dann schauen wir mal. Unbenannte Profile. Kandidat Nummer 1, beide diese Spieler sind unter den Top 3 in der Liga. Kandidaten, also Standings, Teams, Euroleague-Teams. Kandidat Nummer 1 ist 2. in Scoring in der Liga, hat eine True Shooting Percentage von 69,6, ist damit der 4. effizienteste Scorer in der Liga. Führt die Liga an in Offensive Box Plus Minus, oder nee, ist 2., Verzeihung, ist insgesamt 9., was seinen Gesamtimpact angeht. Impact-Metriken für die Euroleague immer noch ein bisschen schwer zu finden. Ich würde mir wünschen, dass da in den nächsten Jahren vielleicht sowas, ein bisschen was passiert. Egal, er ist der aus dem Halbfeld effizienteste Offensivspieler der Liga. Es gibt keine Halbfeld-Offense der Liga, die effizienter ist als mit in Plays, in denen er beteiligt ist. Und gleichzeitig ist er am defensiven Ende ein Minusspieler, einer der eher schwächeren, in allen seinen defensiven Metriken so im 25. Perzentil, also so unter den 25% der schlechtesten Verteidiger der Liga. Sein Net-Rating, wenn er auf dem Parkett ist, ist bei plus 9,6. Also das Team ist fast 10 Punkte besser im Schnitt als der Gegner. Spieler Nummer 2 ist 10. in Scoring, also nicht weit dahinter. Ist 6. in Usage, hat eine extrem hohe Usage-Rate in der Liga. 60% True Shooting, also einiges schlechter, aber immer noch in diesem sehr, sehr positiven 60-Plus-Bereich. Er ist einer der effizientesten Pick-and-Roll-Ballhändler in der Liga. Wann immer er den Ball führt, scoret das Team überragend. Und ist in der Defensive, in allen defensiven Metriken, von Spot-Up über Isolation-Defense, über Pick-and-Roll-Defensive, immer unter den Top 10% der Liga. Und ist damit auch ja, der Anker seiner Defense. Welchen dieser beiden Spieler würdest du jetzt rein vom Profil, ohne die Namen zu wissen, eher in eine MVP-Diskussion einbringen?
Vielen Dank dafür, dass du mir das mitgibst. Das war sehr erkenntnisreich, habe viel über mich gelernt. Nämlich, dass meine MVP-Cases, wie ich da ankomme, diametral unterschiedlich sind von genau dem, einfach so Zahlen. Das sind einfach Zahlen. Ich bin ein Narrativmann und ich normalerweise verhöhne ich Narrativmänner, aber ich habe genau in diesen letzten 1,30, in denen du mir erzähltest, was es für schöne Zahlen gibt und wie die zwei Spiele aussehen, dass so mein Gehirn bei der MVP-Wahl nicht funktioniert. Und ich würde natürlich den zweiten Spieler im Zweifel präferieren, weil er ein Plusverteidiger ist. Auch wenn das vielleicht gegen alles geht, was wir heute, ich heute mir zusammenschwadroniert habe, über die mindere Wertigkeit von individueller Verteidigung. Aber wenn du es mir so sagst, dann sage ich, dann nehme ich den 10-besten Scorer mit guter Defense. Auch wenn das nicht unbedingt stimmen muss.
Also Spieler Nummer 2 war
Taylor Horton Tucker.
Spieler Nummer 1 war Sascha Vesenkov.
Ja.
Und Spieler Nummer 2 war Taylor Horton Tucker.
Genau. Das ist so geil. Das ist so geil, weil Taylor Horton Tucker war wahrscheinlich heute mein, wo ich mir denke, er ist nicht der beste Spieler der Liga, aber er ist der Spieler aus den Top-Mannschaften. Wenn Fenerbahce ihn verliert, dann weiß ich, dass sie die Meisterschaft nicht gewinnen. Er macht 16, dann hast du Wade Baldwin mit 14 und dann kommt einfach keiner mehr, der 10, zweistellig scored. Und sie haben die beste Verteidigung der Liga für mich, auch wenn sie keinen Freak-Verteidiger haben wie Tavares. Und trotzdem brauchst du den Hayes Davis oder brauchst du eins, vielleicht sogar zwei oder zweieinhalb Spieler, die sich einen Wurf kreieren können. Und wenn Taylor und Tucker, auch wenn da viele Löcher sind in seinem Spiel, sein Playmaking, sein Passen, sein Dreier, also für mich ist er nicht, hat er nicht die gleiche Klasse wie Vesenkov. Und trotzdem, in dem Kontext seiner Mannschaft, wenn er flöten geht, dann ist es wahrscheinlich vorbei. Und bei Vesenkov ist es so, wir haben Olympiakos ohne gesehen und mitgesehen. Und sie sind besser mit, aber sie sind auch mit ihm nicht über den Hügel gekommen letztes Jahr. Weil auch diese Thomas Walker-Guard-Probleme und die bestanden immer noch, als Vesenkov da war.
Ich möchte dir noch ein namenloses Profil nennen, einfach nur, weil ich es funny. Ich find's funny. Mhm. Ich sag dir, wer, und das ist die interessante Aufgabe bei MVP.
Ja, wir haben es angekündigt. Das ist eine für uns.
Und das ist das Interessante bei MVP, weil ich bin normalerweise jemand, der sich so weit wie möglich von Narrativen fernhalten möchte, was interessant ist bei meiner Jobauswahl. Aber ich habe immer das Gefühl, die Spieler verdienen es, fair bewertet zu werden, auch vorbei an Narrativen. Okay, ich gebe dir das Profil eines Spielers, der laut aller Zahlen schreit danach, nicht nur in der MVP-Konversation zu sein, sondern vermutlich sogar auf erster Stelle zu sein. Folgendes Profil, ohne Kontext. Er ist 56. in der Liga in Scoring, 10,7 Punkte im Schnitt. 7,1 Rebounds, das ist die Nummer 1. Er führt die Liga an in Offensiv-Rebounds. Er hat eine True-Shooting-Quote von 74%, ist damit der zweitbeste der Liga. Die höchste Freiwurfrate der Liga, 23,2% seiner Angriffe enden an der Freiwurflinie. Dort trifft er mit 80%. Er ist der Spieler mit dem höchsten Impact, zweithöchsten Impact, Verzeihung, am defensiven Ende, laut Box plus minus, mit dem dritthöchsten Impact offensiv, dritter in Offensiv-Box plus minus. Er ist somit insgesamt der Spieler mit dem besten Impact der Liga. Netrating seiner Mannschaft mit ihm auf dem Parkett sind plus 10,5, sein individuelles Netrating, eine Nummer, mit der man immer so ein bisschen vorsichtig sein muss, aber dennoch als kleiner Indikator, ist bei plus 42,8. Er ist der zweiteffizienteste Halbfeld-Offensivspieler der Liga und er ist gleichzeitig am anderen Ende einer der besten Verteidiger der Liga in allen Playtypes, inklusive in der ISO-Defense, wo er oft angegangen wird. Er muss mehr als 94% der Liga in 1-gegen-1 Situationen verteidigen und verteidigt dort überragend, ist außerdem einer der besten Rim Protector der Liga. Wen würdest du tippen, ist dieser Spieler?
Ich fürchte, dass ich es weiß. Ich glaube, es ist Nikola Milutinov.
Es ist Nikola Milutinov. Nikola Milutinov ist der Spieler, also es ist nicht so, dass der, es gibt so manchmal dieses Phänomen, dass große Spieler ein bisschen leichter haben bei diesen Impact-Metriken, weil Rebounds so ein bisschen überbewertet werden. Aber seine Werte in dieser Saison sind nicht besser als die von anderen Spielern, sondern sie sind so head and shoulders above everybody else, was seine Impact-Metriken angeht, dass es schreit alles danach, das ist ein MVP-Kandidat. Und dennoch würde man niemals auf die Idee kommen, also mir zumindest geht's so, ich wäre niemals auf die Idee gekommen, von mir aus zu sagen, ey, Nikola Milutinov, der muss in unserer Top 5 auftauchen.
Okay, du wärst nicht drauf gekommen, aber wenn du dir jetzt die Statistiken angeguckt hast und du bist kein Narrativmann, ist er dann dein MVP? Ich bin Narrativmann. Und
hier wird's interessant, weil ich muss sagen, nein.
Milutinov ist niemals mein MVP. Aber du bist kein Narrativmann. Du bist ein ehrlicher Zahlenmann. Also.
Aber er kann nicht, es ist so weird, weil ich komme jetzt an eine Stelle. Es gibt diese Stelle, wo Wissenschaftler nicht mehr erklären können, was passiert, weil die Forschung noch nicht weit genug ist, und dann gehen sie zu Gott über. Da sagen sie dann, ja, da muss Gott dahinter stecken. Und so geht's mir ein bisschen bei Nikola Milutinov. Weil ich kann dir nicht erklären, anhand allem, was ich dir gerade vorgetragen habe, wieso er für mich kein MVP-Kandidat ist. Aber er ist kein MVP-Kandidat. Aber ich kann dir nicht sagen, wieso. Es gibt für mich keinen rationalen Grund dafür, wieso er da nicht auftauchen sollte, wenn gleichzeitig ein Sascha Vesenkov, der ja auch kein On-Ball-Creator ist, das kann also nicht die Unterscheidung sein, die wir wollen. Und auch ein Elijah Bryant wurde ja schon vorgebracht, der auch kein großartiger On-Ball-Creator ist. Wieso sollte dann Nikola Milutinov nicht im gleichen Atemzug genannt werden? Ist es wirklich nur das fehlende Scoring?
Es ist auch das fehlende Werf, das fehlende je ne sais quoi, das fehlende einfach, das ist das auch einfach. Wer ist es? Nikola Milutinov, er ist nicht der wertvollste Spieler der Liga. Er war letztes Jahr in einer Big-Man-Rotation, wo man dachte, okay, mal ist es Fall, mal ist es Milutinov, mal ist es Wright in den letzten Jahren, wer auch immer. Und man dachte, das sind alle drei gute Optionen. Aber da war ja nicht Milutinov und ein paar andere, sondern ich bin sehr froh, dass das Leben eines Narrativmanns ist nämlich so, es hat auch seine Vorzüge, und genau diese mit diesem Problem muss ich mich nicht rumschlagen. Den kann ich mich entziehen. Aber wollen wir jetzt mal was wollen wir, dass in dieser Sendung noch irgendwann mal was Greifbares passiert und jemand sagt, der und der ist mein Bitte. Oder wollen wir einfach, dass es einfach haltloses was auch immer war?
Na, es ist natürlich aufgrund der Art der Diskussion notwendigerweise haltlos, so ein bisschen alles. Aber ja, wir können uns gerne, ich habe mich exzessiv vorbereitet für, wer meine Kandidaten für MVP wären, für die Euroleague.
Okay, dann möchte ich, gut, dann bevor wir das abschließen, dann schließe ich jetzt auch noch, gebe den Leuten noch mit was zu Hause. Der individuelle Wert, das Verhältnis Offense zu Defense, wenn du einen Spieler bewertest, also das Verhältnis, die Gewichtung quasi, Offense zu Defense ist 65-35%. Ich weiß nicht mal genau, wofür dieser Prozentsatz steht, aber weißt du, das ist, so ist es ungefähr, liebe Freunde. Das heißt, ein Spieler muss quasi, ein Wembanyama muss einfach diese 35% so unglaublich groß machen, indem er nie dagewesene Verteidigungsleistung an den Tag legt, um da vorzustoßen, diese Benchmark von 65% irgendwie da reinzustechen. So. Und aktuell ist mit Shai Gilgeous-Alexander und Nikola Jokic und solchen Spielern, sind Spieler da, die aus diesen 65% vielleicht sogar, also die schon so groß in dieser Offensive sind, dass diese Brücke nicht geschlossen werden kann. Aber es ist kurz davor.
Ja,
er ist kurz davor, sie zu schließen. Es ist so, kurz damit davor. Haben wir versucht, die ersten 53 Minuten dieses Podcasts grob einzurichten. Grob. Und Okay, und jetzt gehen wir darüber und wir geben ihn auch noch an die Hand, unsere MVPs für Euroleague und NBA. Basti Ulrich, möchtest du?
Okay, für mich sind es letztendlich in der NBA, in der Euroleague drei Kandidaten, die ich ein ganzes Stück über allen anderen sehe, wenn ich alles kombiniere, also den metrischen Impact, den Eye-Test und das Narrativ, auch wenn das so im Hintergrund weht. Und der erste ist langweilig, weil der ist jedes Jahr in der MVP-Diskussion und der ist für mich der klar beste Spieler der Liga, wenn wir das so gewichten, wie wir es nun mal tun, nämlich dass die Offensive so viel mehr wichtig ist, und das ist Sascha Vezenkov. Es ist für mich immer, die Antwort ist immer Sascha Vezenkov. Es gibt für mich keinen vielseitigeren Spieler, mit der Ausnahme, und das ist, glaube ich, etwas, wo du sehr viel größere Probleme damit hast als ich, dass er dir eben am Ende von einem Spiel keinen Wurf im Alleingang kreiert. Das macht er nicht. Abgesehen davon ist er die ultimative Allrounder-Waffe in der Offense. Und die anderen beiden Kandidaten, die ich noch in der Nähe sehe, sind Talen Horton-Tucker und Sylvain Francisco. Das sind meine drei, auf die ich mich eingeschossen habe.
Und wer wird's?
Also, und hier kommt jetzt wieder dieser interessante Punkt des Floor Raisings, also schlechtes Team gut machen, oder Ceiling Raisings, ein gutes Team überrangt machen, zum Vorschein. Ich bin normalerweise Team Ceiling Raiser. Ich mag Spieler, die reinkommen und ein bereits gutes Team überrangt machen. In der Euroleague gibt's das in dieser Saison nicht so wirklich. Ich finde auch Fenerbahce nicht so outstanding, dass ich jetzt sage, oh, Talen Horton-Tucker hat das nochmal auf ein komplett anderes Level gehoben. Deswegen muss ich umschwenken und sagen, Sylvain Francisco ist für mich der MVP der Liga. Und zwar für mich egal, ob die jetzt, also für mich wäre es albern, um ehrlich zu sein, du hast es vorhin beschrieben, wenn Žalgiris jetzt an den letzten vier Spieltagen noch abrutscht auf Platz 7 und dann dieselbe Bilanz hat wie Roter Stern oder wer auch immer da vorbeirückt, ist es albern für mich zu sagen, dass das dann nicht der MVP ist, obwohl sich nichts verändert hat an der Bilanz.
Ja, das ist aber auch, das ist, weil du ein kalter Zahlenmann bist. Okay, ich würde fast, weißt du, was mein erster Instinkt war? Mein erster Instinkt war, dass wir eine Rolle rückwärts machen, und ich frage dich jetzt, der wie viel beste Verteidiger der Euroleague ist? Frenchie. Sylvain Francisco. Weil ich krieg jedes Mal, ich bin Mr. Sylvain Francisco. Ich bin derjenige, der, wir sprechen das jedes Mal, du hast schon bei Bayern gesagt, da war er aber noch nicht so gut. Ich hab doch, bei Bayern habe ich schon gesagt, dieser erste Schritt ist die größte Waffe, die es offensiv in der wie auch immer. Und ich krieg jedes Mal Dresche von Lukas Feldhaus. Lukas Feldhaus schickt mir jedes Mal, Sylvain Francisco verteidigt, also indiskutabel katastrophal. Er schreibt mir, das darf nicht sein. Und trotzdem sitzen wir jetzt hier, und ich würde wahrscheinlich, wenn ich jetzt jemandem diese Trophäe oder dieses, was ich weiß gar nicht, wie es aussieht, das geben sollte, dann ist er auch, dann würde ich sie ihm wahrscheinlich geben. Wenn er Sechster wird. Wenn er Siebter wird, würde es natürlich Talen Horton-Tucker werden. Und ich habe auch da schon wieder Vezenkov verdient. Ich bin müde von Vezenkov. Ich habe gesehen, ich kann mir gut vorstellen, wie ich sie sehe nach einem Playoff-Runden aus als Zweiter gegen den Siebten oder als Dritter gegen den Sechsten, und ich sehe ein trauriges Gesicht von Sascha Vezenkov an der Seitenlinie. Das ist in meinem Kopf, und ich bin, und deswegen bin ich sehr leicht beeindruckbar und gebe ihm diesen Award nicht. Weil er zu lange zu gut ist, weil er mich nicht mehr wowt, weil ich all diese Dinge, die ich normalerweise kritisiere an unfairen Voting-Mechanismen, die erkenne ich bei mir selber, und für heute ist es mir egal. Ich lasse es einfach geschehen.
Ich muss dazu auch sagen, dass bei Sylvain Francisco schon mit eingebacken ist, dass er ein unterdurchschnittlicher bis schlechter Verteidiger ist. Weil, wie gesagt, Sascha Vezenkov ist auch ein unterdurchschnittlicher bis schlechter Verteidiger. Genauso wie Elijah Bryant, wenn man den da noch mit einbringen würde, auch ein unterdurchschnittlicher bis schlechter Verteidiger ist in dieser Euroleague-Saison.
Okay, das heißt, wir haben wieder, und unsere Kandidaten, wenn wir von den wichtigsten Spielern des Basketballs sprechen, die Every Game Matters, der beste europäische Basketball, sind die drei wertvollsten Spieler. Bei uns sind drei unterdurchschnittliche Verteidiger.
Ja, bis auf Talen Horton-Tucker. Talen Horton-Tucker ist wahrscheinlich der Defensive Player of the Year, wenn man nicht, und auch da ist es wieder Fatigue, ne? Also den meisten.
Und dann kriegt er nichts von uns. Er kriegt davon nichts von uns.
Den meisten Impact defensiv der Liga hat seit Jahren Eddie Tavares. Jetzt kommt Nikola Milutinov mit dazu. Ich glaube, Eddie Tavares wird nie wieder einen Defensive Player of the Year Titel gewinnen, weil, glaube ich, keiner mehr für ihn wählen möchte. Stattdessen nimmt man lieber jemanden wie Nick Waller-Bepp. Wo ich dir übrigens, das muss ich noch kurz erwähnen. Ich habe recherchiert für, wie gut muss man als MVP sein mit sehr negativen defensiven Impact, um noch ein Kandidat zu sein. Ich habe zufällig dabei entdeckt, individuell, Tracking-Stats, das heißt, das ist alles nicht zu 100%, aber defensiv ist einfach schwer einzuschätzen, statistisch. Der schlechteste individuelle Verteidiger laut Tracking-Stats, der zweitschlechteste der vergangenen Saison, Kendrick Nunn, der MVP, der schlechteste der Liga, Nick Waller-Bepp, der Defensive Player of the Year, war auf Platz 1 mit den schlechtesten Defensivwerten.
Nee, das ist
in
bizarr.
So gut wie allen Kategorien. Ich würde ja sagen, es gab jemanden in diesem Podcast, der das gesagt hat zur damaligen Zeit, aber das ist auch sehr egal.
Auch da wieder. Wir sind Narrativmenschen, Basti. Hör, lass uns in Ruhe. Er hat Mike James. Er hatte einfach drei laute defensive Possessions am Ende eines Spiels, die zu Siegen seiner Mannschaft geführt haben. Er war in ISO-Situationen am Ende vom Spiel mit Mike James und hat ihm den Ball geklaut. Und Mike James hat den Ball nicht losgeworden. Und das hat gereicht für die Votierenden und für uns einfache Menschen, dass wir gesagt haben, er slidet stark, er kommt durch Blöcke durch, Leute scoren nicht gegen ihn, gefühlt, auch wenn das statt deiner Dateien-Daten gar nicht stimmt. ja, es ist alles nicht einfach. Es ist alles nicht einfach, am Ende ist es einfach. Ja. Individuell, du willst einen Award gewinnen, dann mach Punkte.
Ja, ist so. Also, ich meine, es ist zumindest ja ein stark überdurchschnittlicher bis sehr, sehr guter oder wahrscheinlich der beste individuelle Verteidiger der Liga repräsentiert im Top 3 MVP-Voting mit Taylor und Tucker. Okay, damit kann ich leben. Ja.
Gut. Uff, wir sind durch, glaube ich, fast. Uff.
Wilder Ritt heute, inklusive technischer Probleme, aber wir haben es irgendwie durchgeschafft. Weiß nicht, willst du noch was? Hast du noch einen Halbsatz zu verlieren zu Sveti, zum Karriereende, zum
angekündigten
heute letztes Heimspiel?
Das müssen wir, glaube ich, wirklich machen. Ich fand den Satz großartig, dass er gesagt hat, er lag irgendwo einfach im Januar im Bett und dachte, warum bin ich hier, warum stehe ich jetzt gleich auf und mache ein Fortune Euroleague-Spiel? Das fand ich fantastisch. Aber die Karriere preisen wir angemessen. Vielleicht versuchen wir mal unser Glück mit ihm, vielleicht kommt er vorbei.
Oh ja, wieso nicht? Also du, wenn niemand den Kontakt hat, dann du. Alright, Leute, das war's für diese Woche. Das letzte Heimspiel der Bayern, das ist sehr knapp, das steht bereits heute Abend an in der Euroleague. Ansonsten haben wir natürlich jetzt demnächst auch die große Vorschau auf die Playoffs anstehen. Da freuen wir uns alle sehr drauf. Ja, wir kommen in die entscheidende Saisonphase. Es geht bald los, der beste Basketball der Saison steht vor der Tür und wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.